Dankeschön vielmals. Ja, guten Morgen miteinander. Der Dave hat gesagt, ich soll mich unbedingt noch vorstellen, weil die verschiedensten Leute mich nicht kennen. Wir sind ja im Moment als Familie in einer recht heiklen Situation. Oder? Wir sind etwa vor 4-5 Monaten haben wir uns entschieden, in die Gemeinde zu kommen. Und so die ersten Mal, wenn man da am Sonntag kommt, dann stellt man sich vor und die Person gegenüber stellt sich vor. Und wenn man am Sonntag später wieder mit der gleichen Person schätzt, passiert das wieder. Man stellt sich wieder vor. Oder? Und dann gibt es so eine kritische Phase. Oder? Das ist so nach 2-3 Monaten wird man so angesprochen. Ah, Sali Matthias. Und wir gehen dann nochmal so 6-7 Namen durch. Ich bin aber nicht sicher, ob der richtige drunter ist. Oder? Und vermutlich hilft das jetzt auch nicht. Oder? Aber ich glaube, da muss ich einfach durch und ich bitte weiterhin um Geduld, bis wir die Namen können. Also bei meiner Familie, meiner Frau, der Emily und unseren drei Kids, der Charline, der Lena und der Alois. 10, 7, 5 sind wir etwa auf Ende. Ja, also nach dem Herbstcamp oder, haben wir angefangen, regelmäßig hier hinzukommen. Und haben uns dann gegen Ende Jahr entschieden, dass wir hier dazugehören wollen. Und was ich sicher kann sagen, dass wir sehr, sehr herzlich aufgenommen worden sind von euch. Und ich möchte mich ganz herzlich für das bedanken. Die FG Rieche ist eine sehr herzliche Gemeinde. Es ist sehr einfach gemacht worden, hier hinzukommen. Sind eingeladen worden, angesprochen worden. Also das ist ganz toll. Vielen Dank. Wer noch mehr wissen will, bin ich nachher gerne hier. Jetzt würde ich gerne einsteigen. Wir haben gehört vom Passafest, das wir gestern gefeiert haben. Und wir haben die ganze letzte Woche immer wieder unseren Blick zurückgerichtet auf Sachen, die passiert sind. Auf entscheidende Sachen, die passiert sind, die Gott gemacht hat in der Heilsgeschichte. Was Jesus gekommen ist, dass er gestorben ist, auferstanden ist. Und heute würde ich gerne unseren Blick nach vorne richten, auf das, was kommt. Alles gut. Ich würde gerne unseren Blick führen richten auf das, was kommt. Wir haben es gehört in der Lesung. Und wir dürfen wissen, du und ich, heute Morgen, wir dürfen wissen, Jesus kommt zurück. Wir dürfen genauso sicher, wie wir sind, dass er da war, dass er gestorben ist und dass er auferstanden ist. Genauso sicher. Also ganz, ganz, ganz sicher dürfen wir wissen, er kommt zurück. Er kommt zurück. Der Paulus nennt das eine glückselige Hoffnung. Und ich würde heute von dieser Hoffnung weitergeben. Wer braucht Hoffnung? Ich glaube, wir brauchen Hoffnung. Ich glaube, die Kirche muss ein Ort sein von der Hoffnung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, oder? Wenn ihr eure Newsportale aufmacht oder eure Zeitungen aufstellen. Da kommt einem Hoffnungslosigkeit entgegen. Angst und Hoffnungslosigkeit. Konflikt da, Krieg da. Ausgaben für Waffenproduktionen gehen auf. Die Pandemie, die wir gerade hinter uns hatten. Klima, oder? Letzte Generation. Es ist eine grosse Hoffnungslosigkeit da. Der Paulus nennt das Wiederkommen von Jesus unsere glückselige Hoffnung. Und ich würde die Hoffnung weitergeben anhand von drei Punkten, weil ich bin überzeugt, dass es die Hoffnung ist, die uns Christen hilft, dass wir ein Leben führen können, wo Jesus gefällt. Dass wir ein Leben führen können, das relevant ist. Ich bin überzeugt, dass es die Hoffnung ist, die Christen während Jahrhunderten Kraft geschenkt hat, vorwärts zu gehen. Und ihr Leben relevant zu leben. Und anders zu leben als die Leute um sie herum. Ich bin überzeugt, es ist die Hoffnung, die Missionare in alle Welt gehen lassen, ohne dass sie nicht einmal gewusst haben, ob sie überhaupt ankommen, lebendig. Geschweige denn irgendetwas machen können. Aber sie haben die Hoffnung gehabt und haben gewusst, das, was hier ist, das, was wir hier sehen und erleben, das ist nicht das letzte Wort. Das letzte Wort kommt erst noch. Das letzte Wort hat Jesus. Und ich lasse mich ein bisschen auf den Test raus, mit drei Punkten. Heute Morgen. Erster Punkt ist Auferstehung der Toten. Zweiter Punkt ist Belohnung von denen, die Jesus nachfolgen, die ewig ist. Und der dritte Punkt ist das Königreich von Gott hier auf Erden. Zu diesen drei Punkten sind Bibliotheken geschrieben worden in den letzten Jahrhunderten. Dahinter hat der Jens gerade ein Buch angelegt, Auslegung vom 1. Korinther 15. Das ist ein ganzes Buch, oder? Von denen gibt es vermutlich noch 600 andere. Aber ich möchte mich heute Morgen nicht in den Details verstricken und theologische Diskussionen aufnehmen, sondern ich will einen Schritt zurück machen und auf die Hoffnung, die wir haben, wo der Paulus sagt, auf die Hoffnung eingehen und probieren, die Hoffnung aufzuzeigen. Sind ihr dabei? Braucht eure Bibel heute Morgen? Schlägt mal auf, die haben. Philippo, Kapitel 3. Wir sind bei Punkt 1, Auferstehung der Toten. Oder man könnte den Punkt noch ein bisschen allgemeiner fassen, und das ist Umwandlung von einem sterblichen, vergänglichen, unwürdigen Leib in einen herrlichen Leib. Weil je länger, je mehr wird es wahrscheinlich, dass nicht alle, die Jesus nachfolgen, oder tot werden, sondern werden direkt, wenn er kommt, mit ihm verwandelt werden. Philipper 3, Vers 20 und 21. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leib nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Unser Bürgerort ist im Himmel. Unser Bürgerort ist nicht hier. Jeder Schweizer ist Bürger vom Staat, vom Kanton und von einer Gemeinde. Aber unser Bürgerort ist der Himmel. Und von dort erwarten wir Jesus. Jetzt gehen wir in den 1. Korinther. Und es gibt viele, viele Stellen in der ganzen Bibel, auch im Alten Testament. Aber wir wollen anhand vom 1. Korinther 15, wo es um die Auferstehung geht, kurz aufzeigen, was ist denn der Leib? Was beinhaltet denn die Verwandlung oder die Auferstehung? Vers 20 bis 22 als erstes. Nun aber, schrieb der Paulus, ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Also der Paulus schaut jetzt nochmal zurück, er schaut auf die Auferstehung. Er hat das vorher ausgeführt, was die Auferstehung ist und die Kraft von der Auferstehung und wie wichtig die Auferstehung ist für den Glauben überhaupt. Und was macht jetzt der Paulus? Er tut jetzt die Auferstehung von Jesus in Verbindung bringen mit unserer Auferstehung, wo wir kommen. Er sagt, Jesus ist auferstanden und er ist der Erste gewesen. Aber wir sind die, die folgen. Wir sind die, die folgen. Die Auferstehung von Jesus ist nicht nur der Sieg, den Jesus errungen hat über Tod und Teufel und alles, sondern es hat auch, ist auch der Sieg oder hat die Grundlage gelegt für die Erlösung, für die vollständige Erlösung von uns. Auch für die Erlösung von unserem Leib. Ist das hoffnungsvoll? Wir lesen vier Vers zusammen, was der Paulus sagt, was der Leib ist oder was er eben nicht mehr ist. Wir springen zu der Vers 42 bis 44 im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Es wird gesät werden in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät werden in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät werden in ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistiger Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Noch Vers 52 und 53, da kommt nochmal ein Punkt dazu. Und als plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Pardon. Also der Paulus stellt unsere Liebe, die wir jetzt haben, den Körper, den jeder von uns geschenkt gekriegt hat, stellt er im Auferstehungslieb gegenüber. Und was sagt der Paulus da? Er sagt, es ist verwesig gewesen, es wird aber sie unverwesig. Es ist sterblich gewesen, es wird aber sie unsterblich. Also ein Punkt, wo wir daraus nehmen können, ist, unsere Liebe wird nicht mehr sterben. Er wird nicht mehr vergehen. Er wird nicht mehr kaputt gehen. Wir werden ewig sein. Unsere Liebe wird ewig sein. Er wird keine Krankheiten mehr haben. Er wird nicht Diabetes oder Krebs oder Parkinson oder you name it. Wird es nicht mehr geben. Er ist unsterblich und ist unverweslich. Der Paulus sagt, es ist Schwachheit gesagt worden und es wird Kraft geerntet. Also zu oben, wenn ich an mich heim komme vom Arbeiten und mit den Kindern noch und was weiß ich, dann mit die Sachen, die man sich dann vorgenommen hat, werden aber nicht mehr so eins zu eins umgesetzt, weil man einfach müde ist und kaputt. Ich glaube, unsere Auferstehungsliebe wird keine Müdigkeit mehr kennen. Ich glaube, wir werden nach einer Trainingseinheit keine Muskelkater mehr haben. Schwachheit ist vergangen, Kraft ist da. Ich glaube, Knochenbruch ist etwas, was in der Vergangenheit angehört. Ich stelle mir so vor, dass er irgendwie in der Altstadt von Tel Aviv oder ein Notruf eingeht, weil ein Passant gesehen hat, wie ein Lastwagen einen Fußgänger überfahren hat. Und in der Notrufzentrale machen sie alles, stürmen los oder auf der Notfallstation vom Spital bereiten sie alles vor. Und nach 2 Minuten kommt der Anruf und sagt, ah nein, ist gut, es ist einer von denen gewesen, von der Notverstandenen. Nichts passiert, alles gut. Ich brauche höchstens ein Care-Team von den Lastwagenfahrern. In Schwachheit ist vorbei Kraft und Herrlichkeit. Der Paulus sagt weiter, Unehr ist vergangen und Herrlichkeit ist da. Unehr ist vergangen. Wie oft missbrauchen wir auch unseren Körper zu Unehr, oder? Mir kommt Zungen in den Sinn. Was wir mit unserer Zunge rauslösen, wird vergangen sein. Unser Körper wird erlöst werden. Kein Unehr mehr, sondern Herrlichkeit. Der Paulus sagt, das Natürliche, das Seelische ist vergangen und wir werden einen Körper haben, der geistlich ist. Wir werden einen Körper haben, der geistlich ist. Mir ist der Psalm 103 in den Sinn gekommen, wo der David, glaube ich, schreibt, komm meine Seele, lob Gott, komm meine Seele, alle, aufsteh jetzt. Das ist der natürliche, der seelische Mensch. Wir werden ein geistliches Leib haben, wo das, was wir wollen, übereinstimmt mit dem, was Gott will. Es wird keine Faulheit mehr geben, sondern wir werden wollen das Gute, das Vollkommene und das Gottwohlgefällige machen. Ist das hoffnungsvoll? Jesus kommt zurück, um uns zu sich zu nehmen. Der Paulus schreibt im Thessalonikerbrief, dass wir bei ihm sind, alle Zeit. Hast du ein Lieb, das ächzt und stöhnt, wo am Morgen vielleicht schwierig ist aufzustehen, wo verkrankt gezeichnet ist, wo vergänglich ist, wo sterben wird? Die Lieb wird erlöst werden. Und du wirst einen herrlichen, kraftvollen, unsterblichen, geistlichen Lieb kriegen. Es hat viele Sachen da drin, die man nicht verschönen. Aber es wird wundervoll sein. Selbst wenn dein Körper jetzt noch nicht zwickt und macht und tut. Es wird eine andere Dimension sein. Mein zweiter Punkt ist die Belohnung von den Gerechten. Wir können die Offenbarung aufschlagen, Kapitel 22. Vers 12. Siehe, sagt Jesus doch selber, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Jesus sagt, siehe, ich komme bald und ich gebe jedem Lohn, wie seine Werke gewesen sind. Jesus sagt in der Bergpredigt, wir sollen nicht Sachen sammeln hier auf Erden, wo der Rost zerfrisst und wo die Motten zerfressen und wo sowieso kaputt gehen, sondern wir sollen Schätze sammeln im Himmel. Er sagt im reichen Jüngling, in Matthäus 19, verkauf alles, was du hast, gib es den Armen und du wirst einen Schatz haben im Himmel. Also offenbar gibt es einen Zusammenhang zwischen dem, was wir hier machen, und zu dem, was einmal dort ewig sein wird. Der Paulus geht in Matthäus 19 zu Jesus, zu Petrus, pardon. Petrus. Und sagt, du Jesus, ich meine, wir haben jetzt hier, deine Freunde haben jetzt hier unsere Häuser verloren, unsere Familie verloren, unsere Fisch verloren, unsere Äcker, was bringt uns das schlussendlich? Oder? Das ist eine ehrliche Frage. Was bringt das alles? Und was sagt ihm Jesus? Er sagt, ich sage dir, keiner wird irgendetwas verloren haben oder irgendetwas machen, wo Gott ihm nicht hundertfach wird vergelten. Hundertfach. Ein hundertfacher Zins. Wenn irgendeine Bank wieder hundertfachen Zins, das heisst, du kommst mit 100 Franken, oder? Und hast nach einem Jahr 10.000. Das ist ein hundertfacher Zins. Jesus ist grosszügig. Und er lässt sich nicht lumpen. Seine Nachfolger, die für ihn leben, bekommen einen Lohn für alles, was sie in Treue und in Liebe gemacht haben. Alle Zeit, alle Gebete, alles Geld, alles Herzblut, alle Tränen, alles Widerstehen, alles Weiterverzählen von Jesus, alles Dienen und treu zu Jesus stehen und zu seinem Wort und zu der Gemeinde. Vor allem dann, wenn es niemand sieht, wird dir vergolten werden, hundertfach. Wird uns vergolten werden, hundertfach. Zwei Punkte sind wichtig. Das erste ist, wir können uns Heil nicht verdienen. Das heisst nicht, dass wir jetzt tolle und gute Sachen machen und dann eines Tages in den Himmel kommen. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, gerecht werden, in Ewigkeit mit Jesus sein, ist einzig Gnade durchs Erlösungsweg von Jesus. Sein Tod und seine Auferstehung. Es geht hier um eine Belohnung. Um eine Belohnung für die, die für Jesus leben. Der zweite wichtige Punkt ist, es geht nicht um eine Buchhaltung. Es geht nicht darum, dass wir sagen, ah, jetzt, also 1 Franken ins Kessel in der Gemeinde, oder? Und dann 1'000 Franken zurück. Es geht viel mehr darum, dass wir noch bei Jesus laufen. Und dass wir die Sachen machen, die er für uns vorbereitet hat. Der Lohn ist auch Gnade von Gott. Das heisst im Johannes 15, ohne Jesus können wir nichts machen. Wir müssen bei ihm sein. Aber der Lohn ist unverhältnismäßig grösser als alles, was wir je machen können. Gott ist ein Geber. Und es ist verrückt, oder? Gott kommt also und tut Weg für uns vorbereiten. Gute Weg, heisst es im Epheser Kapitel 2, Vers 10. Und dann tut er uns erlösen aus Gnade. Er zieht uns aus Liebe und Gnade zu sich. Er löst uns, befähigt uns, dass wir irgendetwas auf die Reihe kriegen. Dass wir das machen können, was er für uns vorbereitet hat. Und belohnt uns am Schluss noch für das. Also, es kommt mir ein bisschen vor, wie, wenn ich mit meiner Tochter, oder, wo sie noch klein ist, gesagt, komm, wir pflanzen ein Tomatenstöckchen heute im Garten, wir gehen in die Jumbo, ich kaufe das Tomatenstöckchen, dann habe ich das Loch gemacht, wo das reinkommt, habe die Spritzkanne mit Wasser gefüllt, habe alles vorbereitet, alles parat gemacht. Dann nehme ich meine Tochter auf den Arm, die kaum laufen kann, gehe zu diesem Loch hin, oder? Sage, da, jetzt nimmst du das Stöckchen, ich muss das aus dem Plastikding rausnehmen, weil sie es selber nicht kann. Oder? Sie lässt es reinfallen, ich mache es zu, und dann zusammen die Spritzkanne nehmen. Und am Schluss sage ich, yeah, super gemacht, Charlene. So cool. Das gibt gerade 15 Jahre Sackgeld. Oder? Und wir gehen in den Europapark. Also es ist völlig unverhältnismäßig, oder? Aber ich glaube, so ist Gott. Ich glaube, es geht um das. Gott will, dass wir mit ihm machen. Dass wir mit ihm die Sachen machen, die gut sind für uns auch zu machen. Und er belohnt. Stell mir vor, wenn ich am nächsten Morgen sage, also könnte jemand alle, ja, ich. Ist das hoffnungsvoll? Alles, was wir investieren ins Reich Gottes, wird Gott belohnen. Mein dritter Punkt. Das Königreich vom Frieden auf Erden. Dass der Messias als König kommt und regiert in Jerusalem als Hauptstadt, ist eigentlich die dominierende Messias-Vorstellung gesehen zur Zeit von Jesus und bei den Juden auch heute. Der Messias kommt als Erlöser von seinem Volk in Jerusalem. Und es ist interessant, die Jünger sind 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen und sie haben das nicht auf die Reihe gekriegt, dass zuerst noch ganz viel anders passieren muss. Oder? Wir erinnern uns an das Letzte, wo der Petrus schwer zieht. Oder? Und sie fragen immer wieder im Garten Gethsemane. Und sie fragen immer, ist jetzt die Zeit gekommen, wo das Königreich anbricht? Sind wir jetzt dort? Jesus stirbt, oder? Sie sind völlig, völlig perplex. Ja, so was jetzt? Stimmen all die Propheten nicht? Oder was, haben wir etwas falsch verstanden? Jesus aufersteht. Und das heisst, Jesus ist noch 40 Tage noch bei ihnen gewesen und hat sie gelehrt. Und nach diesen 40 Tagen, gerade kurz bevor Jesus in den Himmel fährt, lesen wir in Apostelgeschichte 1. Das dürfen wir aufschlagen. Sechs bis acht. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Also, die Jünger kommen jetzt nach dieser ganzen Zeit und sagen, aber ist es denn so weit, wenn du uns den Heiligen Geist, Jesus verspricht gerade den Heiligen Geist vorher, wenn du den Heiligen Geist schickst, ist es denn so weit, dass das Reich kommt? Und Jesus sagt nicht, dir voll fest, oder? Jetzt haben das immer noch nicht verstanden. Das ist ganz anders gemeint. Nein. Er sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Also, er sagt quasi, die wissen nicht wann, aber selbstverständlich kommt das Reich. Selbstverständlich sind die Propheten, die gelesen haben, die gelehrt haben, schon von Kind an, beschreiben die das, wo wird sie? Praktisch jeder alttestamentliche Prophet schreibt über die Zeit. Wir lesen zusammen die 5 Verse im Jesaja 2, Vers 2 bis 5. Dort schrieb der Jesaja, es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über die Hügel erhaben und alle Heiden werden herzulaufen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen,
zum Haus des Gottes Jakob, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen, denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, und lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Sehen wir uns jetzt alle nach Frieden? Friede wird kommen. Jesus wird sein Reich auf Erde bauen. Wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel und auf Erden, ist das nicht einfach nur eine geistige Dimension, eine geistliche Dimension. Nein, es hat eine ganz greifbare Dimension. Sein Reich auf Erde wird kommen. Und das heisst in Offenbarung 20, mehr, die mit ihm sind, die auch verstanden oder umgewandelt sind, werden mit ihm herrschen in dieser Zeit. Frieden. Die ganze Welt sehnt sich nach Frieden. Kein Kriegs-, keine Waffenindustrie mehr. Absolute Gerechtigkeit. Jesus als König hier auf Erden. Ist das hoffnungsvoll? Das Friedensreich wird kommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht heute Morgen. Aber wir stimmen die Punkte Hoffnung. Unsere Erlösung wird vollendet sein. Wir werden ein neues Leben kriegen. Wir werden belohnt sein für das, was wir machen, für das, was wir investieren. Und es wird ein Friedensreich geben hier auf Erden mit Jesus als König. Die perfekte Staatsform. Demokratie kann abfahren. Oder? Jesus als König. Jesus kommt für seine Kinder, für die, die ihm nachfolgen, zum Heil. All die Stellen, all die Propheten im Alten und im Neuen Testament lassen keinen Zweifel offen, dass die Hoffnung für die Zukunft mit Jesus verbunden ist. Und dass ohne den Jesus keine Hoffnung ist. Jesus kommt für seine Kinder zum Heil. Aber die Bibel macht auch klar, dass für die, die gegen ihn sind, und übrigens auch für die gegen sein Volk sind, dass er dort zum Unheil kommt. Wegen dem ist er auch noch nicht gekommen, weil er will, dass Leute ihn kennenlernen, dass Menschen ihn kennenlernen, dass Menschen die Hoffnung dürfen haben. Hoffnung auf eine gute, auf eine grossartige Zukunft. Ich will uns ermutigen. Vielleicht sind es auch nicht nur Zeitungen und die Medienportale, die Hoffnungslosigkeit und Angst verbreiten. Vielleicht ist es auch deine persönliche Situation, die hoffnungslos scheint, die dir Angst macht, wo du nicht mehr weißt, wie weiter, wo du nicht mehr vorwärts siehst. Ich möchte dir Mut machen heute Morgen, deinen Blick aufzurichten auf das, was ewig ist und unsichtbar. Und daran festzuhalten, dass es eben sichtbar wird, dass es sich wird manifestieren, dass unsere Hoffnung eine Gewissheit ist, dass Jesus das letzte Wort hat und alles wird gut kommen. Ich glaube, es ist so Mark Twain, der gesagt hat, am Ende ist alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende. Und in dem Fall stimmt das. Es wird gut. Es wird grossartig sein. Lass uns beten. Vater, ich danke dir für dein Wort. Danke für dein Wort, das voll Hoffnung ist. Und ich bitte, Heiliger Geist, dass du das Wort der Hoffnung tief in unsere Herzen pflanzt. Dass du uns hilfst, dass wir den Blick verheben auf das, was kommt. Auf das Grossartige, was kommt, über unsere Umstände aus, über unsere Schwierigkeiten aus, über unsere Anfechtung, über unsere Verluste und alles aus, auf dich, Jesus. Jesus, ich bitte, dass du die Hoffnung festmachst in unserem Herzen, dass sie Auswirkungen haben auf unser Leben. Und ich bitte auch, Jesus, dass du in uns einfach die Erwartung wächst auf dein Wiederkommen. Dass wir uns freuen, dass unsere Herzen sich freuen einfach auf dein Wiederkommen. Und dass wir einstimmen in den Ruf von der Gemeinde, von deiner Braut, Jesus, die sagt, ja, komm bald, Jesus. Komm bald. Amen.